Dankbarkeit, für Ihre Dankbarkeit, nehme ich noch ein kleines an, sage aber vorher noch zwei technische Dinge. Leider ist das Buch, über das es ging, von Krieg zu Frieden, aus Gründen der Zustellung zwischen Verlag und Buchhandlung auf der Strecke. Es ist nicht da. Aber die Buchhandlung ist großzügig genug, wenn Sie Ihren Buchwunsch eintragen, es Ihnen kostenfrei zuzuschicken. Mehr ist nicht zu tun in dieser Situation. Andere Bücher liegen aus, aber just das, was wir brauchen würden, hat die Post vermasselt, wenn wir uns so ausdrücken dürfen. Im kommenden Jahr, haben wir ausgemacht, werden zwei Vorträge wieder sein in der Urania. Die Themen könnte ich schon sagen. Der Zeitpunkt ist noch ungewiss. Also Fatum Certum, Hora Incerta, so ähnlich wie dem Tode gegenüber müssten wir jetzt sprechen. Jenseits des Spaßes, das erste ist ein Märchenvortrag. Das Büchlein, das im Februar rauskommt, wird heißen, wenn's mir doch gruselt. Und es soll gehen über Angst im Märchen, von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen, vom tapferen Schneiderlein, von der Eule, solche Geschichten. Die können spannend sein und da wird wahrscheinlich nach Ostern ein Vortrag anberaumt. Und das zweite dann im Herbst oder Winter wird gehen über den Titel Woher das Böse oder der Teufel zum Beispiel. Kriegen Sie keinen Schrecken, wir werden ihn austreiben, aber eben dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Für diejenigen, die gehen möchten oder gehen müssen, sozusagen eine gute Nachtgeschichte mit Sokrates. Die drei Siebe des Sokrates bleiben zu erwähnen. Zu den Weisen von Athen kam sehr aufgeregt jemand und sagte, Sokrates ist nicht zu glauben. Über mich wird geredet, unverschämt, unglaublich, verleumderisch. Ja, meinst du denn, dass es wahr ist, was Sie sprechen, fragt Sokrates? Na eben nicht, Sie reden alles falsch. Und meinst du, dass es gütig ist, wie Sie reden? Überhaupt nicht, es ist gehässig, gemein, hinterhältig. So dürft man nicht reden. Und meinst du, dass es notwendig ist, wie Sie reden? Eben gar nicht, Sie sollen damit aufhören. Also fasst Sokrates zusammen, wenn das, was die anderen über dich reden, weder wahr ist, noch gütig, noch überhaupt notwendig, mein Freund, was geht es dich dann an? Ein paar Minuten Pause, dass diejenigen, die gehen möchten, dafür Gelegenheit haben. Andere, die Fragen stellen möchten, sich die überlegen mögen, vor allem, wie sie sie einkürzen, damit sie nicht zu lange werden. Wir sammeln dann die Fragen und versuchen, die nacheinander durchzuarbeiten. Im Anschluss daran habe ich noch versprochen, Bücher zu schreiben. Jungen Leuten so sprechen. In den Schulen. Eine sehr schöne Frage. Gott sei Dank kann ich die bejahen und auch ein Stück erläutern. Das Mikrofon will umgehen, aber wenn das so laut sprechen Sie ruhig, wenn es mir verständlich
ist. Wir möchten die Originalfrage
hören. Ich habe eine persönliche Frage. Ich habe eine persönliche Frage. Ja, nehmen wir jetzt Herrn Herzog. Haben Sie Kontakt zu Professor Ziegler, Frau Ziegler?
Beinahe hätte ich den gehabt, persönlich nicht, aber ich zitiere ihn immer wieder gerne.
Das freut mich sehr, ja. Und dann eine Sache, ein Freund in Australien von mir, über Jahrzehnte schon, diskutieren meistens über den limitierten Kapitalismus, wie das aussehen könnte. Und wird für Sie noch eine spezielle Frage über Bitcoin und Zitronen. Aber nicht, das ist ein Riesenthema, aber nur kurze Auswirkungen. Ja.
Drohnen habe ich ganz weggelassen, weil das zu weit in die Militärstrategie geführt hätte. Ich wollte mal heute Abend nicht gegen den Krieg reden, das habe ich oft genug gemacht, auch hier schon, sagen wir mal, für den Frieden. Ich hoffe, das ist so ein bisschen wertvoller geworden. Also keine Drohnen, aber wir müssen uns mit auseinandersetzen. Bitcoin ist was anderes, aber auch nicht harmlos. Von Jean Ziegler oder Ziegler. Limitierter Kapitalismus, merken wir uns. Und sammeln weiter.
merkt ja. sich alles.
Namen. Meine Frage richtet sich an die Arbeit in der stationären Jugendhilfe. Für die Leute, die nicht wissen, die stationäre Jugendhilfe ist ein Kinder und Jugendliche leben dort, die aufgrund von Kindeswohlgefährdung nicht mehr zu Hause leben dürfen und können. Und meine Frage ist, Herr Drehmann, was würden Sie sich wünschen oder was erhoffen Sie sich, was kann die Pädagogik leisten im Kontext der stationären Jugendhilfe, wo das Tagesgeschäft häufig so aussieht, dass man sitzende Jugendliche hat, stark aggressive Jugendliche hat, Kinder, die mit 11 Jahren nicht mehr beschulbar sind, epileptische Anfälle, die keine körperliche Ursachen hat, sondern womöglich andere. Was kann die Pädagogik dort tatsächlich tun mit komplett desorientierten jungen Menschen?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, vor allem weil inzwischen die Lehrerschaft an manchen Schulen rundum erklärt, sie ist der Lage nicht mehr gewachsen. Das ist ein Prozess, der übrigens in Amerika schon in den 50er Jahren zu beobachten gab. Damals gab es ein Schwarz-Weiß-Film, der genau sich damit beschäftigte, die Saat der Gewalt. Da ging es um einen Lehrer, der selber aus einer Gang kam und dann den Schülern beibringt, wie man Aggression gezielt einsetzt, also nicht kriminell. Programme, die wir in Gefängnissen mitunter nachstellen. Das ist noch lange keine Antwort. Ich glaube, wir müssen darauf länger nachher eingehen. Ganz wichtige Frage.
Ja, guten Abend. Ja, ich wollte fragen, also wo Sie schon das Wachstum kritisieren, das Wachstum der Weltbevölkerung erscheint ja so unaufhaltsam. Was sagen Sie dazu? Also muss man das nicht auch irgendwie einschränken oder was kann man da machen? Ich meine, allein daraus ergeben sich ja schon so viele Fragen. Die Welt ist schon so kaputt und ausgebeutet. Das ist eine Frage. Und dann wollte ich gerne fragen, wie denken Sie, kann sich das besser gestalten, dass man wirklich freier und menschlicher in Würde leben kann? Läuft das auch so ein Modell vom bedingungslosen Grundeinkommen hinaus? Oder was ist da Ihre Idee? Dankeschön.
Danke für Ihre Frage, die nochmal dabei von uns verdient in die Tiefe.
Ja, hallo, vielen Dank. Meine Frage wäre, man sagt mir, wir haben alle 4 Jahre Zeit, einmal ein Kreuz abzugeben und die Parteien, naja, zumindest den politischen Kräften, unsere, naja, wie soll ich sagen, unwichtig eigentlich, weil wie können wir sie jetzt erreichen, mit Frau von der Leyen oder einen Herrn Gauck, Sie haben ähnliche Gedanken wahrscheinlich schon, seit Sie denken können und wie versuchen Sie die mit den politischen Kräften dann, ihnen diese nahe zu bringen?
Ja. Wie kann man den uns Regierenden beibringen, dass sie die Pflicht hätten, im Sinne Sigmund Freuds, nach den Spielregeln der bürgerlichen Moral zu halten? Dann würde die Tür, hinter der der Krieg lauert, ein für alle Mal geschlossen werden. Wir wären bei den Gedanken Immanuel Kants zum ewigen Frieden. Die kann ich noch gerne ein wenig nachtragen.
Ich habe eine Frage, Frau Merkel, die schon bei Ihrer Rede am 8.9. in Ramstein kam ja eine Idee, ob Sie zusammen mit Friedrich Schorlemmer vielleicht mal auf Frau Merkel zugehen könnten. Besser als die Eichel, das öffentlich macht, ja, da war letztens 18. November ein Event, geht das hier unter, ja, und so weiter. Und wir haben einen Pulitzer Weltpreis, aber es bringt noch nicht viel. Wenn Sie intern mit Herrn Schorlemmer mal Ihre rechtliche Kritik mal weglassen und mal ganz anders reingehen und sagen, könnten Sie nicht mit dem richtigen Verständnis, wenn die Energiewende ganz geschickt hingekriegt haben nach Fukushima, auch eine humane Wende einleiten und im Koalitionsvertrag demnächst, wo die Gruppe ansprachen, vielleicht reinschreiben, mindestens, was ich kann, ich den Sach, aber keiner hört den, ich den Sach das, und reinschreiben, dass mindestens die Atomwaffen Anti-Atomwaffen-Initiative, ja, aufgenommen wird und im Vertrag steht, dass man da wirklich mal intern erstmal redet und dann...
Ihr Anliegen haben wir verstanden und unterstützen es. Wir müssen sehen, was wir damit anfangen können. Gucken wir weiter.
Ich versuche meine Frage ganz kurz zu fassen. Ich habe sie bisher so verstanden, dass Sie sagen, wir Menschen müssen auf etwas vertrauen, was nach dem Tod kommt, um überhaupt leben zu können. Ich vertraue auf das, was ich kenne, aber das, was nach dem Tod kommt, kenne ich persönlich nicht. Wie kann ich darauf vertrauen?
Eine sehr schöne, wichtige Frage. Vertrauen buchstäblich ins Unendliche, sonst wäre es ja nicht Gott. Ja.
Okay. Also mir fällt es im Moment schwer, mich sehr kurz zu fassen, ich werde es trotzdem probieren. Sie haben in Ihrem Vortrag zweimal angesprochen, wie wichtig diese Gruppenstruktur ist. Meine persönliche Erfahrung ist, also ich habe in einigen Jahren in einer Landkommune gelebt und dass Gruppe an sich in einer bestimmten Größe ein menschliches Grundbedürfnis darstellt. Also eine soziale Gruppe, da meine ich nicht dieses Patchwork-System, Sportverein und so weiter und so fort, sondern eine Gruppe, für die ich verantwortlich bin und die auch für mich verantwortlich ist. Mhm. Und dieses Prinzip wird nach meinem Dafürhalten seit sehr langer Zeit in der Geschichte, die ungefähr mit dem Zeitpunkt zusammenhängt, als die großen monotheistischen Religionen entstanden sind, Stück für Stück immer mehr zurückgedrängt oder vernachlässigt. Im Moment sind wir in einer Situation, wo sogar die Familien oder die Zweierbeziehungen noch immer mehr in Frage gestellt werden und zerbrechen. Und ich wage die These, dass speziell dieser Punkt, der ja alternativ wird in einer Massengesellschaft, in einer immer massiger werdenden Gesellschaft, versucht, diese Bedürfnisse zu kompensieren, das ist aber nicht zu schaffen. Und das Resultat dieser Situation ist, dass jeder im Prinzip eigentlich so eine Art Schizophrenie entwickelt. Auf der einen Seite sucht das jeder Mensch, meiner Meinung nach, und auf der anderen Seite muss er sich aber mit diesen anderen, mit dieser Massengesellschaft auseinandersetzen und ein ganz anderes Verhalten lernen in dieser Massengesellschaft. Und das kollidiert am laufenden Band. Könnte es nicht sein, das ist jetzt meine Frage an Sie, dass die These, wenn man die Massengesellschaft in Frage stellt, und nur die kann manchmal nach wirklich Krieg führen, und nicht irgendwo eine Gruppe von 150 Leuten gegen eine andere, die kann sich zwar auch einen Kampf liefern, aber irgendwo, da können nicht diese verheerenden Dinge passieren, die eben heutzutage auch noch passieren und die passiert sind, wenn man das dieses System grundsätzlich so in Frage stellen wird, ob das nicht ein kausal wichtiger Zusammenhang wäre, der die Situation ändern könnte.
Dankeschön. Genügend Stoff eigentlich für den ganzen Abend, aber machen wir es.
Sie haben in Ihrem Buch fantastisch klar und stringent beschrieben, wie der Kapitalismus, wie der Kriegskapitalismus funktioniert. Da gibt es ja eigentlich nur eine Konsequenz, dass wir unvermeidlich auf den Zusammenbruch insgesamt zusteuern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Crash ist die Lösung.
Ja, ja, ja. Eine zweite kleine Frage. Sie sprechen von Religion und Christentum. Im ersten Teil des Buches geht es eigentlich fast nur um die Religion und dann zum Schluss um den christlichen Glauben, um den Glauben. Das hätte ich vielleicht den Unterschied, würde ich gerne mal sehen. Das scheint mir sehr stringent zu sein in Ihrem Buch und sehr klar.
Danke, wenn ich das Buch den Eindruck hinterlassen habe, aber ich erläutere das gerne noch.
Ich habe ein ganz großes Problem, und zwar, wenn allgemein Sie Gott zitieren und auch die Bibel zitieren, ich sehe eigentlich, wo denke ich mir nicht darüber zu schreiben ist, wenn ein Gott unseren Planeten geschaffen hat und dazu wurde eine Zeit von Milliarden Jahren benötigt und die Menschheit oder die Hochkultur hat vielleicht 5.000 oder 10.000 Jahre bisher. Das ist nichtig dagegen. Aber trotzdem tun sich viele Leute, und gerade Intelligente, für mich nicht verständlich, als ich das da reden. Es müsste es nicht sein, dass verschiedene Glaubensrichtungen, genau wie sich unterschiedliche Sprachen entwickelt haben, müsste man nicht heute zu der Erkenntnis kommen, wir haben eine Welt, also haben wir einen Gott oder zumindest die Kraft und den Geist, über den braucht sich niemand streiten. Aber man müsste sich heute einigen darauf, und jeder, der glaubt, müsste eigentlich nur noch die Idee haben, das, was Gott oder die Schöpfung geschaffen hat, das zu erhalten, solange wie möglich. Und jeder militärische Gedanke ist ein, und jeder Krieg ist ein Verbrechen.
Genau.
Die nochmal die Frage, dass die Menschheit sich vermehrt, also im Zusammenhang, also Gott sagte, seid fruchtbar und vermehret euch, und im Zusammenhang macht die Erde untertan. Da gibt es aber auch einen Vers, dass Adam beauftragt wurde, bevor die Frucht Kenntnis, da wurde er beauftragt, den Garten Eden zu hegen und zu pflegen. Das. Und die erste Aufgabe, die Adam hatte, ist, dass Tiere zu ihm geführt wurden und er sollte die mit Namen benennen.
Ja, genau. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch, den sollten wir erläutern. Wenn Sie heute Abend noch nach Hause kommen,
dann schaffen Sie mir doch die letzte Frage.
Genau.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Drewermann, dann führten Sie in Ihrem Vortrag als wesentlichen Grund an für Unfrieden, für Gewalt, für Krieg, den es auf der Welt gibt, die Tatsache oder die Behauptung zumindest an, dass wir, weil wir sind oder indem wir sind, schuldig sind. Sie führten das Beispiel des Flüchtlingsmädchens an oder auch die Geschichte von Kain und Abel, die schuldig waren. Und wenn ich weiter richtig Sie verstanden habe, dann sagen Sie, indem wir Sühne leisten müssen oder glauben, Sühne leisten zu müssen, um der Schuld ledig zu werden, dass das ein Grund sein kann oder sein könne für Unfriede und Gewalt, die es auf der Welt gibt. Sie sagten dann auch, dann kam Jesus und lehrte uns, dass es ein Geschenk ist, dass wir unsere Existenz als Geschenk annehmen müssen, dass das ein Ausweg sei. Wenn das denn alles stimmt, ich nehme einmal an, ich behaupte einmal oder einmal nur angenommen, dass das alles stimmt, welchen Ausweg haben wir denn dann? Welchen Ausweg schlagen Sie vor? Welchen Ausweg gibt es überhaupt, um aus diesem Dilemma herauszukommen?
Genau. Sollten wir mal mit den Antworten beginnen, damit uns der Fragen nicht zu viele werden.
Friedrich Nietzsche schreibt in seiner Vorrede zu seinem Buch Jenseits von Gut und Böse drei Dinge über den griechischen Philosophen Platon. Dass Platons Lehre eine dogmatische Philosophie sei, dass Platons schlimmster und gefährlichster Irrtum die Erfindung vom reinen Geiste und vom Guten an sich sei und dass das Christentum Platonismus für das Volk sei. Wären Sie so freundlich, das ein wenig zu erklären und inwiefern das Christentum Platonismus überzeugt? Vielen Dank.
Schade, dass das die letzte
war. Ich war gerne.
Sie merken, dass die Fragen in ganz bestimmten Schichten angesiedelt sind und vielleicht ist es am einfachsten mit Ihrer ersten Frage, weil sie praxisnah ist, auch zu Beginn. Rede ich auch in den Schulen mit Jugendlichen. Es gibt Lehrer, die mich dazu einladen. Und am letzten Sonntag noch habe ich mit einem dieser Lehrer, die mich einlädt, ein Buch über Jesus zusammengestellt. Wie redet man mit den Schülern? Die haben die Fragen nach Religion oft gar nicht mehr. Und das beunruhigt diesen Mann. Und darum ist es für mich selber immer spannend, in den Schulen die Fragen zu formulieren, die den Schülerinnen und Schülern selber auf den Nägeln brennen, die sie nur nicht mit der offiziellen Kirchensprache und dem Lehrsystem in Verbindung bringen können. Die Frage, wo ist meine Freiheit, wer bin ich selber, wozu existiere ich, was ist Sinn in meinem Leben, sind lauter Fragen, die jeden Jugendlichen angehen. Wie gehe ich um mit Schuld, wie werde ich fähig, Vertrauen inmitten lauter Abweisungen lebendig zu setzen. Kurz, wenn Sie von all dem, was als Problem jeder Jugendliche, der sich entwickelt, durchläuft, zur Sprache bringen, haben Sie einen spannenden Religionsunterricht. Und so möchte ich den natürlich in die Schulen tragen. Ein Problem ist speziell bei mir, die katholische Kirche geht auf ihre Weise mit mir um und da ist eigentlich für katholischen Religionsunterricht die Straße gesperrt. Und auch die katholischen Kirchen und Lehrer dürfen mit mir so gar nicht zusammenarbeiten. Aber immerhin, protestantische Lehrer tun das und manchmal waren es auch katholische. Aber ich gebe zu, es ist eine Ausnahme und langsam komme ich auch in ein Alter, wo ich merke, ich werde ferngerückt dem, was die Jugendlichen heute bewegt. Ich sehe deren Filme nicht mehr, ich höre deren Musik nicht mehr, lese deren Bücher, wenn es denn noch Bücher sind, nicht mehr. Ich verbringe nicht, wie man gerade in die Statistik eingetragen hat, 48 Minuten pro Tag Selfies von mir aufzunehmen.
Sehr gut.
Also da gibt es unterschiedliche Gewichtungen und Akzenten. Vielleicht bin ich bald schon oder schon jetzt nicht mehr der Mann, der die Jugend besonders gut versteht. Das halte ich für möglich. Es schließt sich eine ganz andere Frage an, die Sie verbinden mit der Sozialtherapie und Sozialfürsorge. Es kommen immer mehr Kinder in die Schulen so gestört, dass mit pädagogischen Mitteln, wonach sie sich ja erkundigen, eigentlich keine Hilfe ist. Den Lehrern ist es unmöglich, im Schulunterricht Psychotherapie zu betreiben. Allenfalls wären dabei einsatzfähig Schulpsychologen und die werden aus Geldgründen nur zahlenmäßig sehr niedrig eingesetzt. Und Psychologen sind noch lange keine Psychotherapeuten. Eigentlich hat Ihre Frage, was aus den Gruppen wird, in dem Zusammenhang eine Bedeutung. Ich glaube, wir bekommen die Zerschlagung der Familien, die bewusst gefördert wird, nicht ohne Strafe. Der Glaube, Familie und Beruf vereinbart sich, ist ein Dogma. Wer das leuchtet, ist erzkonservativ, sollte besser für die CSU kandidieren und sich aushalten. Es ist aber trotzdem etwas dran. Es ist schwer denkbar, dass man die Kinder einfach mit Vollzeitunterricht oder Vollzeit-Kita schon auffängt. Was sie wirklich brauchen, ist der Bezug zu einzelnen Personen. Ganz simpel. Wenn Sie einen Hund haben, der bissig wird, liegt es wahrscheinlich darin, dass er keine klare Zuordnung mehr hat, wer das Herrchen im Hause ist. Soll er auf Frauchen hören oder Herrchen oder auf den ältesten Sohn, auf wen eigentlich? Es muss eine feste Bindungskonstante geben, ohne die ist keine klare Entwicklung möglich. Das gilt bei Kindern außerordentlich. Und dass man darauf so gut wie gar keinen Wert mehr legt. Auch die besten Forschungsergebnisse der Embryologie, der Psychoanalyse, der Kulturforschung beiseite schiebt, eigentlich nur um den kapitalistischen Zwang der vollständigen Verwertbarkeit aller denkbaren Arbeitskräfte zu gehorchen, ist ein Unding, dem wir standhalten sollten. Daraus entsteht sehr vieles an Durcheinander. Dann kommt die objektive Verzweiflung hinein. Mobilität am Arbeitsplatz ist für jede Bewerbung absolut notwendig. Flexibilisierung der Erfolgsformen der Unternehmen, also dass es möglich sein muss, überall in Deutschland jede Form von Arbeit anzunehmen, das aus der Familie wird es dann egal. Die Flexibilisierung des Arbeitsplatzes führt in aller Regel auch irgendwann zur Flexibilisierung der Partnerschaft. Ehen brechen auseinander. Viel öfter, als das früher der Fall war. Und für jedes Kind, das das erlebt, ist eine Tragödie. Nicht die Scheidung selber, aber die Prozesse, die dahin führen. Auch im Zweifrontenkrieg, der Eheauseinandersetzung, mit als Kombattant eingesetzt zu werden, von Mutter gegen Vater, von Vater gegen Mutter und so weiter, gehört ja schon gerichtsnotorisch in die Vorbereitung. Dem wird das Kind am Ende zugesprochen. Alles das zerreißt Kinderseelen. Wir können jetzt so dranbleiben. Sehr schlimm ist das materielle Missverständnis, gerade jetzt zu Weihnachten beobachtbar. Die Eltern haben eigentlich kein Geld für die, keine Zeit für die Kinder da zu sein. Wir müssen Geld verdienen, davon haben sie auch nicht genügend. Drei Viertel geht oft für die Miete schon alleine drauf. Aber was sie dann haben, soll wieder gut machen, die Schuld, dass sie für das Kind nicht wirklich da sind. Also kaufen Sie jetzt was ganz besonders Schönes zu essen, zu spielen, zum Anziehen. Und das soll der Trost sein für die Nichtvorhandenheit der persönlichen Nähe. Auf diese Weise erzieht man Süchtige. Wir kompensieren Materielles für emotionale Bedürfnisse. Kein Wunder, dass wir ein Drogenproblem haben auf diesem Hintergrund. So könnte ich jetzt weitermachen und Sie wären immer noch dabei zu fragen, und was machen wir jetzt? Offen gestanden weiß ich das auch nicht, außer wir mildern die Geschwindigkeit und den Umfang der Trägerprozesse. Wenn die Gesellschaft so fortfährt, werden die Konflikte wachsen, das ist keine Frage. Man könnte das sehen, genügend Eltern warnen auch davor, aber hört man denn auf die? Ihr Problem, die Einsamkeit, wächst ja durch die Vermassung und beides sogar parallel, lässt sich schon bei unseren Kindern beobachten, wie sie mit ihren Handys umgehen. Es ist ein unglaublicher Konkurrenzkampf, wer auf Facebook mehr Freunde gerieren kann. Der eine hat schon 120, der andere aber 173 schon. Also hinter drei auf 225 muss ich kommen. Die anderen kennt man überhaupt nicht. Es geht nur um Zahlen, Gesichter, Namen, um Beute eigentlich, die numerisch sich tabellieren lässt. Das ist gemeint, man kann mitten in der Masse vollkommen allein sein. Und Sie haben recht, man sucht im Grunde die Verbindlichkeit persönlicher Beziehungen. Und dazu sind Kleingruppen gut. In Bezug zum Krieg aber haben wir ein besonderes Problem. Natürlich haben wir eine Logik, wo die Familie als Urbestand existiert hat. Manche Paläontologen oder Paläoanthropologen meinen, dass wir überhaupt nicht geworden wären ohne Familie, kann man jetzt lange begründen. Die dehnt sich aus zur Sippe, zum Clan, irgendwann zum Volk. Die Einheiten werden immer größer, aber die Psychologie ändert sich wenig. Es hat Konrad Lorenz vor Jahren mal gesagt, unsere Moral hat sich geformt im Umgang mit ungefähr 12 Leuten. Und dafür ist sie gut genug. Das Problem ist, dass wir dieselbe Logik übertragen plötzlich auf Millionen Menschen. Dann spricht der Kaiser und der ist der Vater. Oder er spricht Atatürk und der heißt ja schon der Vater aller Türken. Und was er dann sagt, ist wie in der Familie gehorsamspflichtig für alle kleinen Kinder. Es hindert uns, die Schema wirklich erwachsen zu werden. Und dazwischen würde ich gerne eine Lösung formulieren. Ich glaube nicht, dass die 150 Gruppierungen weniger kriegslüstern sind, als wenn wir in Hunderttausenden Größen operieren. Das ist logistisch ein Riesenunterschied. Aber selbst die Stadtstaaten im klassischen Griechenland hatten jeden Sommer ihren Krieg. Das waren kleine Gruppen. Da gehörten auch Bauern zu. Die mussten selber die Kosten aufbringen für ihre Bewaffnung. Aber sie hatten entsprechend Ansehen, wenn sie als freie Bauern am Krieg sich beteiligten. Die Krieger hatten damals noch keine großen moralischen Zielsetzungen, sicher nicht die athenische Demokratie zu verbreiten. Es ging um reine Plünderung, um Raub. Und um die Besorgung von Sklaven. Kriegsgefangene waren als erstes Beutegut. um sie in die Arbeit zu zwingen und bei Frauen das Übliche. Dafür war jeden Sommer Magen Krieg dran. Unser Vorbildland. Das antike Griechenland. Insofern haben wir ein bisschen sogar dabei gelernt, weil der Radius der Gefahr gewachsen ist mit dem Quantum, in dem sich der alte, archaische Wahn organisiert. Da ist die Vergrößerung in gewissem Sinn sogar auch ein Fortschritt. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Auch das wird stimmen. Ihren Appell übersetze ich deshalb dringlich dahin, wir dürfen entgegen der Vermassung die Bedeutung von persönlichen Kontakten in kleinen Gemeinschaften um keinen Preis vergessen. Das ist essentiell, auch um viele soziale Schäden zu vermeiden, also gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und dass das untergeht, muss nicht sein. Wir können auch in der Stadt kleine Gemeinschaften, Freundeskreise, Familien und so weiter halten. Das ist nicht gebunden, glaube ich, an das Land und an die agrarische Kultur. Denn dahin gibt es kein Zurück, definitiv nicht mehr. Andere Fragen stehen jetzt mittelbar im Zusammenhang. Was ist denn mit dem Erhalt der Natur, mit der Vermehrung der Menschheit? Davor hatte ich ein Stück gewarnt und das haben Sie richtig aufgegriffen. Die Älteren unter Ihnen haben noch Jahrgang 40, wie ich selber, eine Welt betreten, in der wir ungefähr bei 3 Milliarden Menschen standen. Heute stehen wir bei 8 Milliarden Menschen mit wachsender Tendenz. Das bedeutet, wir haben in den letzten 70 Jahren die Menschheit mehr als verdoppelt. Und das in Milliardengrößenordnung. Wir haben zum Verdoppeln der Menschheit von Jesus Christus bis Martin Luther 1500 Jahre gebraucht. Da sind wir von 250 Millionen Menschen auf 500 Millionen gekommen. Auch das war schon viel davor, weil die Vermehrung viel kleiner in den Raten zu bemessen. Und seitdem geht es immer schleuniger. Dazu trägt bei der medizinische Fortschritt, ganz sicher im 19. Jahrhundert die Beseitigung materieller Mangelzustände durch technisierte Produktion der Grundbedürfnisse des Menschen, Nahrung, Kleidung und so weiter, Medizin. Und selbst die brutalen Kriege haben diese Tendenz des Wachstums der Menschheit nicht gestoppt. Also wenn es einen kleinen Knick gab in den Kriegen, dann nicht der vielen Toten wegen, 50 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg, sondern weil die Soldaten lange genug von der Front an der Front waren und nicht nach Hause kamen. Das allein. Wir vermehren uns immer noch nach Gewohnheiten, in denen Fruchtbarkeit geknüpft ist und Selbstwertgefühl zur Sexualität irgendwie gehört. Und diese archaische Identifizierung müssen wir ändern. Das ist wirklich für die Zukunft der Menschheit essentiell. Es hat keinen Sinn, mit Wachstumspredigten, die dann auch den Bevölkerungsdruck umgreifen würden, sich was vorzumachen. Die letzte Konferenz, Sie können das Desaster genau betrachten, die zur Geburtenkontrollpolitik einlud, war 1995 in Kairo. Damals wurden die Bemühungen überstimmt von Amerikanern im Bibelgürtel und von Ayatollahs und dem römischen Papst. Johannes Paul II. Erklärte, dass es ein übertriebener Pessimismus sei, vor der Überbevölkerung zu warnen. So etwas konnte er sogar sagen in dem bevölkerreichsten Land Afrikas, in Nigeria. Ich behaupte, ihm lag mehr an der Religionsstatistik zugunsten der Katholiken als an dem Wohl der Menschen morgen. Aber das darf man nicht sagen, das ist politisch ganz unkorrekt. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist zu denken, wenn die Menschen erstmal reicher werden, wollen sie auch nicht mehr Kinder, weil jedes Kind kostet dann ja sehr viel mehr. In Afrika sind 7, 8 Kinder bezahlbar, die haben keine großen Ansprüche. Ein Kind hier in Deutschland kostet wahnsinnig. Bis dass es 25, 30 wird, liegt es den Eltern auf der Tasche. Das geht nun nicht mal 7, einfach so. Reduziert sich also von alleine. Darf Abtreibung sein, wird gerade debattiert. Verhütungsverhütung ist rein ästhetisch für manche Frauen degutant, ich drücke mich vorsichtig aus. Es ist nicht einfach. Vielleicht aber hätten wir auch im Gegenüber der Debatte um Gleichstellung von Homosexuellen eventuell zum ersten Mal die Gelegenheit in der menschlichen Geschichte, Liebe neu zu definieren. Es muss, wenn wir einander umarmen, dabei nichts herumkommen, sondern die Zärtlichkeit, die Liebe, die Nähe hätte ihren Selbstwert. Eine völlig neue Art, miteinander umzugehen, auch als Mann und Frau. Ein Kultursprung, ganz ohne Zweifel. Kinder gäbe es dann immer noch, aber nicht mehr, Gott sei Dank, dann so viele, wie wir heute zunehmend unter dem Bevölkerungsdruck haben. Bevölkerungsdruck bedeutet Zerstörung der Natur. Die Natur kann sich nicht vermehren, sie ist, wie sie ist. Dann zitieren Sie ganz richtig die Bibel und sagen, es sollte doch selbstverständlich sein, wenn Gott sie geschaffen hat, dass wir sie auch beschützen. Im Übrigen ist die Vorstellung schon merkwürdig, wie lange Gott, wo er doch allmächtig ist, es nötig findet, die Welt zu machen. Das hat zu tun, ich drücke mich mal salopp aus, mit dem sehr verengten Bewusstsein, das wir im Abendland bis in die Gegenwart geschleppt haben. Unsere Theologiestudenten lernen nicht Paläontologie, Kosmologie, Stellarphysik, alles Dinge, die man wissen müsste, um die Welt ein bisschen wenigstens in den Parametern zu verstehen. Sie lernen ganz simpel, dass Gott die Welt geschaffen hat, in Ordnung. Und dann hat er sich geoffenbart, dem Abraham, man weiß nicht genau wann und wo, aber 1700 darf man vermuten, Ur in Chaldäa und dann ein großer Sprung, dem Moses, man weiß auch nicht wann, aber denken wir unter Ramses dem II. Und dann Jesus. Da ist die Weltgeschichte eigentlich zusammengeknauscht, denn auch das Weitere lässt sich rasch überspringen. Von Jesu Christi Geburt bis Adenauer. Das ist ungefähr das Weltgeschichte. Was davor ist, spielt überhaupt keine Rolle, wie wir Menschen geworden sind. Vom Rama Pithecus fragen Sie den Theologen, was das nun sein soll, außer einem Bürgerschreck. Egal. Wie wir wirklich geworden sind, wie tief wir im Tierreich verwurzelt sind, was ich ja mindestens ein bisschen angedeutet habe im Vortrag, muss man scheinbar als Theologe nicht wissen. Es wäre aber sehr wichtig, um die Wirklichkeit zu verstehen. Und dann hat Albertus Magnus recht um 1200 nach Christus, man kann über Gott nicht richtig denken, wenn man über die Welt verkehrt denkt. Das tun unsere Theologen generell und daran liegt eine Menge Ursache für den Atheismus bei den Heranwachsenden. Wenn die Kirche sich verkündet in einer Art, wo man vom Religionsunterricht nicht mehr in den Physikunterricht oder Biologieunterricht kommen kann, außer dass im Gehirn was schizophren wird, wird man am Ende dem folgen, was leicht begreifbar ist. Sie haben dann die Bibel zitiert mit zwei Sätzen, die einander widersprechen müssen. Es ist kein Irrtum, was Sie da beobachten. Es gibt die sogenannte javistische Urgeschichte, um genau zu sein, Genesis oder erstes Buch Moses 2, 4b bis 25, die Paradieserzählung. Die erzählt, dass Adam den Tieren Namen geben soll, wie ein Dichter, wie ein Musiker. Und erst dann überhaupt verdient, dass Gott ihm eine Frau zuführt. Man muss erst mal sehen, dass so ein Mann mit Tieren anfängt. Wenn er die schon ruiniert, keine Aussicht. Sind die Frauen zu schade, denkt offensichtlich der liebe Gott. Und er bekommt den Auftrag, den Einzigen, das Paradies, die Welt, wie sie sein könnte, wenn wir sie recht verstehen, zu bedienen und zu bewahren, steht da im Hebräischen. Nicht bearbeiten, wie das meist übersetzt wird. Bedienen, habat, wie ein Sklave, zu bearbeiten und zu bewahren, am meisten vor sich selber. Das ist der ganze Auftrag. Und es ist Frieden zwischen den Tieren und den Menschen und Harmonie zwischen Kultur und Natur. So wäre das Paradies, in dem wir leben sollten, könnte Gott sich das in Frieden ansehen. Ganz anders versteht sich die sogenannte Priesterschrift und ihr Schöpfungsbericht. Genesis 1. Da steht am Ende im Vers 28, 29, macht euch die Erde untertan, und seid fruchtbar und mehret euch. Ich höre von Theologen oft, macht euch untertan, das ist doch nicht gemeint als Zerstörung der Natur, das ist doch mit Verantwortung. Die so sprechen, verstehen das Hebräische nicht genügend. Beherrschen steht da. Und das Wort dazu ist vom Keltertreten, Radat abgeleitet, Radar. Diese Art von Herrschaft können Sie im alten Ägypten sehen, wenn der Pharao auf seinem Fußschemel, auf dem seine besiegten Feinde abgebildet sind, seinen Fuß setzt. Das ist Herrschaft. Und so wird beschrieben das Verhältnis von Mensch und Natur im ersten Schöpfungsbericht. Die Bibel ist nicht eine einhellige Geschichte, kein Roman geschrieben von einem Autor, sondern wir müssen denken, die Paradieserzählung ist zur Korrektur dieser priesterlichen Schöpfungserzählung hinzugefügt worden. Dass irgendwie zumindest beides gilt und das eine das andere erklärt. Und nur so käme überhaupt ein Gleichgewicht zustande. Der Zynismus bleibt, wenn die Menschheit überhaupt ein Gebot ernst genommen hat vom lieben Gott, du sollst nicht töten, war mal egal, nicht Ehe brechen, lügen, ach was soll's. Aber wachset und mehret euch, das haben sie ernst genommen. Andere Fragen sind, was machen wir denn jetzt konkret im Problem des Krieges? Können wir mit Charlemagne zusammen oder wie Sie sich vorstellen, die Pastorentochter Frau Merkel mal zur Raison bitten? Sie wird ja eingeladen auf evangelischen Kirchentagen, da hält sie sogar eine Bibelauslegung, nicht wie wenn sie nicht unter der Kanzel was gelernt hätte. Das Problem ist, dass das alles scheinbar keine Gültigkeit besitzt durch Opportunismus und Pragmatismus. Es ist nicht erkennbar, dass sie irgendein Ziel verfolgen würde, außer dem Machterhalt. Und das allerdings wäre jetzt kanzianisch. Da hätte sogar Helmut Schmidt mit ihr Konflikte. Der hat ihr, als er noch lebte, bescheinigt, dass das taktisch ganz gut sei, was da liege, aber strategisch überhaupt nicht erkennbar, wohin das führen sollte. Ist schon über 10 Jahre her, die Bemerkung stimmt aber immer noch. Vor allem fehlt uns dieser Pragmatismus in Zusammenhängen, die fatal sind. Sie sagen, mit Atomwaffen kann man nicht damit mal aufhören. Solange es bleibt, wie es ist, werden wir damit nicht aufhören. ICAN bekommt den Nobelpreis zugesprochen, nicht dabei sind die Atommächte. USA, Franzosen, Briten. Da könnte man ja noch zusehen und sagen, wir sind halt bekloppt, dann müssen sie es bleiben. Aber dass wir Deutsche auch nicht dabei sind, weil unsere Freunde sind ja sogar Banken, halte ich für ein starkes Stück. Dass wir in Büchern Atomwaffen lagern sollen, weil Adelsand es so möchte und er will sie sogar noch weiter erneuern, damit sie präziser werden. Zur Wahrung des Friedens, nicht zum Angriff auf Russland, das sollen wir nicht denken. Der Kalte Krieg kommt wieder und Kriege müssen führbar werden. Die Erstschlachtkapazität durch Stationierung von Raketen an der Westgrenze Russlands, da sind wir gerade bei. Der ganze Spuk läuft und er ist hochgefährlich. Ja. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Als Westerwelle damals Außenminister wurde, war dies eine der ersten Programmsätze, die ich von ihm gehört habe. Atomwaffen raus aus Büchern. Westerwelle. Wer es nicht wollte, war seine Chefin. Amerika sind, dann ist hier alle Male wichtiger als Frieden und Sicherheitspolitik. Das ist die Wahrheit. Und wie sie dagegen ankommen, ist mir ein Rätsel. Das ist nicht Angst vor irgendetwas, es ist der simple Machterhalt. Man muss es halten mit den Mächtigen, sonst kann man an der Macht nicht bleiben. Also was die wollen, sie pfeifen, dann stehen wir stramm und tun. Also haben wir gerade die Afghanistan-Truppe wieder für 3 Monate und dann auf ewig verlängert. Was zum Teufel tun Deutsche in Afghanistan seit 17 Jahren? Herr Schröder, 2001, wir verteidigen unsere Werte am Hindukusch. Keinen einzigen Wert verteidigen wir am Hindukusch, außer dem Zugriff auf die Rohstoffe in Afghanistan und die Geostrategie zwischen Indien und China. Da müssen wir den Fuß reinhalten. Denn das hat der Trump vorgestern noch erklärt. Das sind die großen Auseinandersetzungen, Russland und China. Die machen den Monopolanspruch der Hegemonialansprüche der USA Konkurrenz. Und dann sind wir wieder bei Kain und Abel. Ich glaube nicht, dass wir mit Mahnschriften, mit Kampagnen viel erreichen würden. Es ist viel wert, dass die Leute noch nicht ausgestorben sind, die sich wehren. gegen die Militarisierung der Außenpolitik, gegen die Verselbstverständlichung des Militärischen mitten im bürgerlichen Leben. Und man muss ihnen Mut machen, dafür sind Kampagnen, Marktplatzreden, Mahnschriften, alle Male gut. Ich unterstütze die so viel ich kann. Das Entscheidende aber wäre, es müssten die uns Regierenden Angst bekommen, endlich vor denen sie Wählenden. Und das wären wir. Solange das nicht passiert. Solange das nicht passiert, wird sich nichts ändern. Nun haben Sie aber recht. Was ist denn, was wir da wählen? Das hat nun, als er noch Chef der Deutschen Bank war, Herr Breuer in Davos, wurde noch sonst erklärt. Irgendwas stimmt doch bei den Leuten nicht. Die glauben wirklich, sie verändern die Wirklichkeit, wenn sie alle 4 Jahre mal ein Kreuz machen. In Sekundenschnelle werden um den Globus Milliarden verschaltet. Nach Börsenalgorithmen gar nicht mehr in menschlichen Entscheidungen, das dauerte viel zu lange. Und das entscheidet natürlich, wo welche Kraftwerke gebaut werden, worin investiert wird, welche Menschen sterben und welche aufblühen. Ganze Regionen der Welt, wo ein Urwald gerodet wird und wo Plantagen angebaut wird, das entscheidet sich bei den Strömen des Geldes doch nicht auf dem Wahlzettel. Wenn es so steht, haben wir keine Demokratie, sondern die ausufernde Plutokratie. Und das sollten wir endlich sagen und ändern. Das ist ja, was Sie vorhin meinten, wenn denn schon der Krieg im Kapitalismus gezeugt und ausgetragen wird, dann müssten wir irgendwie den Kapitalismus beenden. Und es bleibt dann meine Schlussfrage, wie kann die Religion darauf einwirken? Ein Problem, das dazu überleitet, ist Ihre Frage, wenn es denn alles so stimmt wie gedacht, wie komme ich denn dahin? Und wie bekomme ich überhaupt Vertrauen zu etwas, das ich gar nicht kenne? Die beiden Dinge hängen irgendwie zusammen. Das eine nochmal zur Rekapitulation. Ein Hauptproblem, Sie nennen das sei unsere Schuld, das ist geschwächt und abgeleitet. Das Grundproblem ist unsere Überflüssigkeit. Nicht Gerechtfertigkeit, nicht Berechtigung zum Leben. Das Kontingenzproblem, philosophisch gesprochen, das eigentlich ist der Kern. Wir lagern, sobald wir uns bewusst werden, wie unsere Existenz beschaffen ist, über dem Nichts. Es gibt keinen hinreichenden Grund, dass wir sind. Und alle Religion gründet darin, Vertrauen zu setzen an eine Macht, die wir nicht sehen, die wir in gewissem Sinne nicht kennen, die wir voraussetzen, um etwas zu hören, das uns die ganze Natur nicht sagt, die ganze Gesellschaft nicht sagt, dass es uns geben soll, weil diese Macht gewollt hat, dass wir sind. Das steckt auch hinter dem Schöpfungsgedanken. Er dient nicht der Erklärung der Geburt des Universums im Verlauf von der letzten 12 Milliarden Jahre oder der Menschwerdung im Verlauf der letzten 6 Millionen Jahre. Er dient der Daseinsbegründung, der Schließung der Kontingenzlücke. Und da hilft nun gar nichts. Wir werden Gott nie sehen und verstehen. Wir können aber spüren, welche Macht die Liebe hat. Und so nennt der erste Johannesbrief Gott. Er ist die Liebe. Wir vertrauen eigentlich nur, weil wir lieben. Wir glauben, weil wir lieben. Anders geht es überhaupt nicht. Sie schließen einen Menschen in ihr Herz. Und er kann machen, was er will. Sie umfangen sogar die Punkte, wo er Fehler begeht, wo er schuldig wird womöglich. Sie haben ihn lieb. Sie setzen Hoffnung in sein Leben, vielleicht mehr, als er selber sehen kann. Und sie suchen nach Gründen, die ihre Hoffnung begründen können. Das ist die ganze Entwicklung der Theologie. Und der Hintergrund von allem ist, was der erste Johannesbrief sagt im Kapitel 4, Gott selber ist die Liebe. Oder am Anfang des Johannesevangeliums, er ist das Wort. Er meint uns, er redet uns. Und wenn Sie sich fragen, wie sollte ich das glauben, meint das Neue Testament, wir glauben es eigentlich Jesus. Ihm glauben wir seinen Gott. Auch das steht im Johannesevangelium. Thomas fragt mal, zeig uns doch den Vater, also Gott als Vater. Und die Antwort Jesu ist, wer mich sieht, sieht den Vater. In der Nähe Jesu lernt man Gott als väterliche Macht im Hintergrund von allem kennen. Deshalb wissen wir ihn immer noch nicht, aber wir lernen von Jesus, wie man mit ihm sprechen kann und das ganze Leben anders wird, wenn wir es führen in Vertrauen statt aus Angst. Und das entscheidet über Frieden
oder letztlich über Krieg, über Hoffnung oder Verzweiflung. Im Buch, von dem Sie sagen, es sei lesenswert, von Krieg zu Frieden, habe ich den Kapitalismus als eine Ersatzreligion geschildert, die entstand, indem das Christentum selber immer mehr sich übersetzt hat in die Schuldenpraxis des Gelderwerbs. Das war ja, was Martin Luther schon bekämpft hat, man presst aus der Angst der Menschen Geld ab, das man scheinbar für Gott verwendet, in Wirklichkeit aber um Bischof in Mainz zu werden oder den Petersdom zu bauen oder andere gotteslästerliche Tätigkeiten zu verrichten. Man finanziert sich mit dem Buch, mit der Zerstörung des Gottvertrauens. Das habe ich hier über Martin Luther schon mal geschildert. Es ist keine Nebensache. Und jetzt können wir beobachten, dass der Kapitalismus nicht ein... Okay, Sie wollten aufs Grundeinkommen, ich weiß. Komm mal. Verstehe akustisch wenig, aber ich glaube, Sie fragen danach, was es mit dem Leid ist, ob man denken könnte, es ließe sich vermeiden. Nein, das wird es nicht. Es gehört zu unserer irdischen Existenz dazu, dass wir einen Körper haben, Empfindungen zu haben, die Leiden machen werden. Alter, Krankheit sind keine Nebensachen. Und die Religion lehrt eigentlich nicht, das alles zu vermeiden, sie lehrt uns, damit umzugehen. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Ich nehme jetzt keine Zusatzfragen. Die Zeit ist einfach weg und Sie haben genug gefragt. Bei Mindesteinkommen bin ich immer noch nicht. Es muss am Schluss sein mit der Frage.
Wir möchten bitte ihn hören.
Auch zu viel Zeit kann eine Utopie werden. Real ist, dass wir sie begrenzen. Ich bemühe mich also, die Dinge nochmal anzusprechen. Es wäre weniger Angst, stimme Ihnen völlig zu, hätten wir ein Grundeinkommen, mit dem die Menschen leben können. Das wäre eine Sicherung, auf die nicht ein Anspruch wäre, aber in dem Frieden im Umgang miteinander schon mal wäre. Es wäre nicht die Einladung zur Faulheit, aber es wäre ein Stück Menschlichkeit. Wenn Sie sich ansehen, wie Hartz-IV-Empfänger leben, da könnte ich jetzt ganze Romane erzählen.
Ja.
Auch in den Weihnachtstagen. Was machen Sie, wenn der Strom abgedreht wird?
Ja.
Mit Stichdatum. Wenn da die Zahlung nicht ist, 350 Euro, kein Strom. Sie brauchen 175 Euro, damit er wieder angeschaltet wird. Das kann ewig so weitergehen.
Ja.
Das ist nur ein kleines Beispiel. Die Miete ist aber fertig an dem Tag. Jemand hat einen Polizisten beleidigt und das kostet 350 Euro. Oder wenn es nicht bezahlt wird zum Stichtag, 14 Tage Gefängnis. Jeder Tag 120 Euro, den der Steuerzahler zahlt. 350 Euro. Man könnte den Mann, der dieses Papier geschrieben hat, noch viel ärger beleidigen als der Straftäter, wahrscheinlich jeden Polizisten. Man wird wütend bei all dem. Und man möchte was dagegen tun. Ganz klar. Aber wir müssten das Bewusstsein ändern und wir bräuchten mehr Parteien, die sich anders zusammensetzen als das, was sich heute die SPD nennt. Heiner Geißler schon gesagt, sie hat ihre Seele verloren und das hängt ganz direkt zusammen mit der Austreibung von Oscar Lafontaine. Mach ich jetzt nicht weiter, ist auch anfechtbar, wir reden über Dinge, von denen ich gedacht habe, ich verstünde was dafür, bin ich jetzt kein Oscar. Aber noch einmal, ich wollte sagen, dass es ganz entscheidend ist, auf Angst nicht zu antworten mit materiellen Maßnahmen, sondern mit einer Haltung, die die Angst von innen überwindet, im Vertrauen. Und das habe ich versucht in meinem Buch zu schildern. Es war möglich, dass Jesus uns in einer Weise bei der Hand nimmt, die eine andere Sicht auf uns wirft. Wir kämpfen nicht mehr ums Dasein, wie es im ganzen Darwinismus als Evolutionskonzept vorgeschlagen wird. Wir leben miteinander. Das ist, was sie Gemeinschaft nennen. Man tauscht sich aus. Inzwischen glauben manche Evolutionsbiologen, wir seien überhaupt nur groß geworden durch Kooperation. Das Problem ist, die Kooperation fand statt in kleinen Gruppen. Und die kämpften alle gegeneinander. Das Erfolgsmodell müssten wir heute globalisieren durch tiefere Einsicht. Und dann gehört dazu, dass wir lernen, einander zu vertrauen. Und das Einfachste und Schwierigste, es beginnt mit diesem simplen Satz, es darf mich geben. Ich habe keine Schuld, dass ich überhaupt da bin. Ich muss es nicht durch Leistung abarbeiten. Nur dann fällt so etwas wie Zufriedenheit, Einheit, Freude oder sogar Glück in unser Leben. Es ist das Ende der Angst und der Beginn des Vertrauens. Mit Mal nehmen wir uns bei der Hand und wir bräuchten niemanden mehr auszugrenzen. Wenn Sie sagen, das steht im Verdacht, eine Utopie zu sein, mache ich es jetzt ganz kurz und argumentiere mit Immanuel Kant. Die sprechen ja im Grunde von Religion und Politik. Nicht genügend der Welt habe ich, dass das Christentum beide Ebenen trennt. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Friedensfähigkeit. Religion ist nicht da zur Durchsetzung der Machtziele des Volksgottes oder Geistes. Sondern Jesus wird verführt, er könnte die ganze Welt beherrschen, wenn er nur den Teufel anbetet. Matthäus 4, genau das tut er nicht. Er will nicht Macht über Menschen haben mit den Machtmitteln, mit denen die Großen regieren. Groß ist unter euch, wer anderen hilft. Das ist seine Antwort wie zum Vermächtnis in Lukas 22. In diesem Sinn zu denken, ist spürbar eine Änderung der ganzen Welt. Sie können sagen, das ist eine Utopie, dann müssten wir sprechen wie Albert Camus in den 50er Jahren zum Algerienkrieg der Franzosen. Man nennt es eine Utopie, friedfertig zu sein mit den Terroristen in Algerien. Ich nenne es eine Utopie zu glauben, dass wir uns bewahren können, wenn wir so weitermachen. Es gibt reale Utopien, die die Bedingung dafür sind, die Zukunft zu retten. Und eigentlich die ganze Zeit wollte ich davon sprechen. Ernst Bloch meinte so, Utopie ist genau das, was wir als dringendes Bedürfnis um uns spüren, was aber als Bedürfnis noch nicht abgegolten ist. Umso dringlicher, dass wir es erreichen. Kant meinte simpel, immer hat die Politik sich nach der Moral zu richten, die Moral aber niemals nach der Politik. Wenn das mal sitzen würde, wäre der Krieg unmöglich. Dann fragen Sie noch nach Nietzsche und Platon. Ich mache es jetzt auch kurz und gehe auf die Details, wie Platon von Nietzsche interpretiert wird, nicht länger ein. Der Hauptvorwurf ist, Platon habe eine unvergängliche, ewige Welt gelehrt. Die Ideen, die in sich ewig sind. Im Übrigen, das klassische Griechenland will genau das, eine Ewigkeit in Unvergänglichkeit. Nietzsche hat das ablehnen wollen und ist, je länger er darüber nachdachte, auf den Gedanken der ewigen Wiederkehr verfallen. Alles kehrt wieder. Das sei, schreibt er selber, die höchste Annäherung an die Idee des Seins. Klar. Es kann sich alles bewegen, aber wenn es sich im Kreise bewegt, kommt ja alles wieder. Und dann ist der ganze Kreislauf genau das, was Platon sich als Sein vorgestellt hat. Vielleicht ein Stück dynamischer, aber sonst exakt identisch. Er schrieb dann noch vor Wut dabei, es gibt nur einen Grund, nicht an die ewige Wiederkehr zu glauben, der heißt Elisabeth. Das war seine Schwester. Wir sehen uns wieder nach Ostern in der Ukraine.